unserer heutigen Folge spreche ich mit der Fotografin und Filmerin Britta Radicke. Britta berichtete aus zahllosen Kriegs- und Krisengebieten dieser Welt, weil sie es wollte oder weil sie geschickt wurde oder beides. Ein Leben voller Zufälle und Leidenschaft, der unbändigen Lust, 100% zu geben und einem herrlich fokussierten Blick.
Hi Britta, schön, dass du da bist.
Hi, es freut mich hier zu sein.
Ich freue mich auch total, weil wir ja im Vorgespräch uns schon so ein kleines bisschen, also nicht wir uns näher gekommen sind, aber du mir zumindest näher gekommen bist. Und ich habe mir gedacht, das wird ein interessanter Podcast.
Puh, denn die Latte hängt hoch.
Ja, aber ich glaube, wir werden das erfüllen, denn du bist ja Kriegsbericht-Fotografin, du bist aber überhaupt Fotografin. Du bist Teilhaberin einer Agentur. Du stammst aus Ost-Berlin, hast in West-Berlin gelebt.
Nein, Ost-Berlin.
Es war immer nur Ost-Berlin. Du hast einen Sohn, du fotografierst viel, du filmst viel, du hast Bücher veröffentlicht. Darüber werden wir sprechen. Und ich bin sehr gespannt, tatsächlich. Aber bevor wir loslegen, machen wir es immer so, dass wir 10 Fragen stellen. 10 Entweder-Oder-Fragen. Es ist in der Regel ein Wort, 2 Worte und du darfst dich entscheiden zwischen dem einen oder dem anderen. Mhm. Und im besten Fall gibt es tatsächlich eine Entscheidung.
Ich bin aber nicht nur Fotografin, ich bin auch eine Frau. Und wenn du eine Frau nach einer Entscheidung fragst, dann wirst du immer die Antwort bekommen, beides.
Super, dann freue ich mich auf die Antworten beides, 10-mal.
Ja.
Fangen wir an. Analog oder digital?
Beides.
Nein, es geht ja schon gut los.
Allerdings arbeite ich jetzt analog, digital, früher analog.
Ja.
Ja.
Angera oder Sauerkraut mit Klößen? Angera ist ein Fladenbrot aus Äthiopien.
Dann nehme ich die Angera.
Okay. Fliegen oder fahren?
Beides.
Ich habe es befürchtet, wenn du dich für eins entscheiden würdest.
Fliegen, fahren. Naja, ich fliege und danach fahre ich. Ich mache das nacheinander.
Okay. Ein Fotoposter oder eher ein Fotobuch?
Buch.
Pflanzen mit Bringsel aus dem Ausland oder Blumengeschenk vom Sohn?
Das ist fies. Ich nehme die Pflanzen aus dem Ausland. Meinen Sohn habe ich trotzdem lieb.
Mhm. Team oder Solo?
Team.
Canon oder Nikon?
Oh, Canon.
Afrika oder Asien?
Afrika.
Ausstellung haben oder Ausstellung besuchen?
Beides. Beides, ja.
Berlin oder Ruhrgebiet?
Boah, beides. Ich bin Pendler, weil ich mich nie trennen konnte.
So viel beides hatten wir ja noch nie. Entscheide ich.
Berlin.
Okay. Vielen Dank. Berlin. Wir haben es gerade schon im super kurzen Einstieg. Du bist in Ost-Berlin geboren.
Mhm.
Wo hast du gelebt? Wie hast du die nahende Wende mitgekriegt?
Ja, das war witzig. Ich habe um die Ecke von der Gethsemane-Kirche gelebt und da gingen ja die Montagsdemos immer los. Ich war 11 und ich habe meine Freizeit auf diesen Demos verbracht. Das war sehr spannend. Da war was los. Das haben wir als Kinder nicht wirklich verstanden, aber es passierte was.
Wie alt warst du?
11. Und als die Wende war an dem Tag, das war ein Donnerstag, guckte ich aus dem Fenster und habe den ersten Stau meines Lebens gesehen. Da standen ganz viele Autos der Reihe nach. Und meine Eltern meinten, wenn die Grenze offen ist, dann ist sie auch morgen noch offen. Geh schlafen, Kind.
Tatsächlich?
Ja.
Sie war morgen noch offen. Hast du damals schon fotografiert?
Nee, mit 11 noch nicht. Nein.
Kannst
das wäre ja spannend gewesen.
Ja, aber deshalb frage ich.
Nein, habe ich nicht. Ich weiß, dass wir als Kinder dann öfter nach West-Berlin rüber sind. Meistens haben wir uns an irgendwelche Erwachsenen gehangen, weil man nur in Begleitung rüber durfte. Wir sind einfach ganz dicht hinter denen gelaufen und haben uns dann über die Grenze geschlichen. Und dann haben wir immer geguckt, was es da so gibt. Und sind immer an diesen Autoreihen vorbeigelaufen und haben gesagt, Mercedes, Opel, Ford. Und dann haben wir diese ganzen Auto-Embleme gelernt.
Die neuen Automarken.
Ja. Und die waren alle so bunt.
Und groß.
Ja, ich glaube damals noch nicht so.
Größer als ein Trabi.
Ja, aber wir hatten auch andere Autos im Osten als
Trabi. Wartburg.
Ja, Dacia, Skoda. Eine Vielfalt.
Ich werd verrückt. Du hast gesagt, dass du in der Nähe der Gethsemane-Kirche aufgewachsen bist. Das war eine Zeit, die ja nun doch hochgradig politisch war. Mhm. Hast du das gemerkt, was da so passierte?
Ja, wir haben auch, also die Tragweite nicht. Die Tragweite kam erst später, als ich angefangen habe zu fotografieren. Und ich merkte so, Moment mal, der Konflikt hat alles irgendwie damit zu tun. Und alles hat sich geändert in der Welt, weil sich bei uns in Deutschland was geändert hat. Das hing ja alles miteinander zusammen. Und diese ganzen Stellvertreterkriege oder dieses Hochrüsten in anderen Ländern oder Vormachtstellung hörte auf einmal auf. Oder auch Unterstützung hörte auf einmal auf. Von bestimmten, also die Russland hat nicht mehr jedes Land unterstützt und Amerika auch nicht, weil die hatten gar kein Interesse mehr auf einmal.
Schließt du das tatsächlich kurz, diesen Eindruck, den du als Kind hattest, mit dem, was du später gemacht hast?
Nein, das denke ich nicht, nein. Also wir wurden tatsächlich ein bisschen politisiert dann im Nachhinein. Das gab ja kurz danach, irgendwie mit 12 oder so, gab es doch dann auch den Sechstagekrieg und Demos und. Also diese Kultur von Demonstrieren, die wurde uns schon beigebracht, ja.
Kannst du dich an dein erstes Foto erinnern oder an die ersten Fotos?
Ja, das waren Familienfotos. Da habe ich Opas Kamera bekommen. Das war so eine ganz alte Klappkamera mit Rollfilm.
Was ist das dann? 6x6 oder sowas gewesen?
Ja, genau.
Was ist das? Eine Rolleiflex oder wie? Weißt du das noch?
Nee, ich glaube noch was ganz anderes. Also es war uralt. Das muss irgendwas aus dem Zweiten Weltkrieg gewesen sein.
Aber hochgradig manuell. Das heißt, du musstest alles einstellen. Mhm. Gibt es die Bilder noch?
Möglich. Ich bin nicht jemand, der was wegwirft.
Hat er dir das gezeigt oder hast du es autodidaktisch gelernt zu dem Zeitpunkt? Nee,
das hat mir mein Vater gezeigt.
Warum?
Weil mich das interessiert hat.
Und der konnte das?
Der konnte das. Der hat nämlich auch so ein bisschen fotografiert und der konnte auch entwickeln. Das war auch sehr spannend.
Ach. Mhm. Das heißt, er hat ein eigenes Labor gehabt?
Nee, das hat er auf der Arbeit gehabt. Da konnte der das machen. Ich mich richtig erinnere, ja.
Was war der Auslöser, dass du dann angefangen hast, dich intensiver mit der Kamera zu beschäftigen? Also das eine war Opas Geburtstag, aber irgendwann macht es ja Klick und da kommt plötzlich so eine Lust auf.
Ja, das fing in der Schule an, im Gymnasium. Da hatten wir KD und KD war da der Fotolehrer. Und
KD ist die Abkürzung für den Lehrer?
Ich glaube, ja, wir haben ihn nur KD genannt. Ich weiß
Karl
nicht,
Dieter oder was auch immer. Okay.
Und der hat uns das gezeigt und gezeigt, wie man entwickelt, wie man fotografiert. Diese ganzen Grundlagen, die haben wir da gelernt. Da war so ein Fotokurs dann nach der Schule. Da fing das an.
Da hast du aber nicht mehr mit dieser 9x oder 6x6.
Ich habe schon die Praktika von meinem Papa gehabt.
Okay.
Und KD hatte auch ganz viele Kameras. Die hat er uns dann immer ausgeliehen, weil er wollte uns immer was Tolles Neues zeigen. Der war so begeistert für diesen Job.
Du hast nach der Schule ein Jahr in Neuseeland verbracht.
Während der Schulzeit.
In der 11. Klasse?
Ja, 11. Klasse. Hm?
Warum Neuseeland und überhaupt warum ein Auslandsjahr?
Na, Auslandsjahr war ganz gut, um die mangelnden Englischkenntnisse mal auf Vordermann zu bringen. Wir haben ja später Englisch gelernt als in West-Berlin, weil die Wende das so ein bisschen verzögert hat. Also wir haben ein Jahr später sind wir da eingestiegen und das war nicht besonders gut mit dem Englisch. Und deshalb musste ich ja da was tun. Und dann gab es eine Wette. Also fing es so an, die anderen haben gesagt, so, ja, ich gehe nach Amerika oder ich gehe dahin. Und dann habe ich gesagt so, ich gehe an den weitesten Ort, wo ich hingehen kann. Auf die andere Seite der Erde.
Das ist unter anderem Neuseeland.
Ich wusste überhaupt nicht, wo das ist. Und dann haben die anderen gesagt, das machst du nicht. Und dann habe ich gesagt, doch, das mache ich.
Wie hast du das finanziert? Das ist teuer.
Ja, Amerika war nicht sehr viel billiger. Also das waren auch Organisationen, die haben das angeboten. Und meine Eltern waren zu dem Zeitpunkt glücklicherweise nicht ganz so arm. Die konnten mir das bezahlen.
Was haben die gemacht?
Mein Papa hat in der Forschung gearbeitet. Der hat so Orthopädie-Sachen gemacht und hat auch bewegliche Hände mitentwickelt und sowas. Und später dann ein Sanitätshaus eröffnet.
Ja.
Und meine Mutter hat bei der Post gearbeitet und später war sie Sekretärin dort.
Bewegliche Hände im Sinne der Robotik oder im Sinne von irgendwas aus Silikon oder so?
Es war die Robotik, also die Mechanik dahinter.
Tatsächlich?
Mhm. Mhm. Ich hatte als Kind so Hände zum Spielen, diese Plastikhände.
Du hast mit den Roboterhänden deines Vaters
gespielt? Nee, mit der Außenhülle habe ich immer gespielt.
Wie spielt man damit?
Man kann Ringe raufsetzen, man kann die kleine Kinderhand da reinstecken. Ist ein bisschen makaber,
das klingt ein bisschen skurril.
Ja.
Gibt es nicht bei der Addams Family irgendwie auch so eine Hand, die durch die Gegend läuft?
Mhm. So ähnlich. Eine war das, ja.
Sehr schön. Mhm. Was hat das Jahr in Neuseeland mit dir dann gemacht, außer verbesserte Englischkenntnisse? Und ich gehe mal davon aus, auch die ersten Bilder.
Nein, die ersten Bilder gab es da noch nicht.
Der Fotokurs bei KD war erst danach?
Der war danach, ja.
Wie schade.
Mhm. Aber es gibt Bilder aus Neuseeland, weil ich in Neuseeland wieder besucht habe und dann habe ich fotografiert. Da gab es dann auch Ausstellungen, die ersten. Aber Neuseeland.
Moment, was für Ausstellungen?
Von dir?
Hm. Das heißt, du hast in Neuseeland Bilder gemacht, die ausgestellt wurden.
Mhm. Landschaftsbilder.
Weil,
in Schwarz-Weiß.
Weil das so besonders war oder weil die schon so schön waren?
Die waren so schön.
Das heißt, du hast ganz früh schon Bilder in einer Qualität erstellt, die anderen aufgefallen ist.
Sagen wir so, ich fand sie sehr schön, also wurden sie ausgestellt. Ob die anderen die schön fanden? Mein Umfeld sagt ja. Ob das wirklich so war, keine Ahnung.
Naja, da werden wir uns ja gleich noch mit beschäftigen, wie viel Talent auch tatsächlich da offensichtlich vorhanden ist, weil du hast ja irgendwann auch mal in der Richtung was studiert. Im zweiten Anlauf, da kommen wir gleich zu.
Okay.
Neuseeland, ein Jahr, was hat das gemacht?
Das war für mich der Durchbruch zur Freiheit. Und zwar Selbstbestimmtheit. Zu merken, was will ich? Was gibt es für Menschen um mich rum? Und mir Dinge zuzutrauen.
Was denn?
Ich war vorher klein und schüchtern. Ich habe mich einfach nicht getraut.
Wirklich, und groß bist du immer noch nicht?
Doch, mein Ego ist gigantisch.
Gut so.
Und Neuseeland hat mir gezeigt, dass es Menschen gibt, die einfach machen und die so fünf gerade sein lassen. Ich habe irgendwann auch die Gastfamilie verlassen, das ist eine ganz andere lange Geschichte, und bin zu den Eiländern gezogen, die kamen aus Tokelau, von den Inseln, und ich habe auch dort die besucht und mit denen eine Weile dort gelebt, und es war eine absolute Freiheit. Ich bin über Neuseeland gefahren, rumgetrampt, damals gab es den Tourismus noch nicht, weil es Herr der Ringe noch nicht gab. Du konntest über die Südinsel fahren und hast einen halben Tag niemanden getroffen. Mhm. Und bist dann irgendwie da rumgetrampt und alle Menschen waren freundlich und nett und es war toll. Man hat einfach so gelebt. Und
du hast das gemacht? Du bist da wirklich getrampt?
Ja.
Mit dem Rucksack und dann mit ausgestrecktem Arm nehme ich mit?
Ja.
Okay, du warst damals 17?
16, 17, ja.
Ganz schön mutig.
Ja.
Fandst du es damals auch schon?
Nein,
fandst du dich
mutig? Ich habe Neuseeland nie als gefährlich empfunden. Mut war das nicht, nein. Denke nicht.
Was war es dann?
Neugier.
Mhm. Ein nicht ganz unwesentlicher Charakterzug, der dich durchs Leben trägt.
Absolut. Und Naivität. Erstmal gucken und dann überlegen.
Okay, das heißt, dein Selbstbewusstsein ist gewachsen.
Mhm.
Und du hast natürlich da wirklich schon viel erlebt. Was war das Ungewöhnlichste auf Neuseeland? Gibt es eine Story, die du bis heute erzählst, weil sie so herausragend war?
Ja, toll war, als ich auf den Inseln war, das war auf den Cookinseln dann. Da habe ich dann mit meinen Freunden in so einem Haus gelebt einfach. Wir haben auf dem Boden geschlafen. Und am Anfang, da war so eine riesige Spinne. Die haben mir gesagt, so, ja, die tut nichts, die lebt da. Die kann man ja nicht tot machen, die ist so groß. Und ich weiß noch, dass sie durch meine ganzen Träume gestöbert ist, diese Spinne, das ist jetzt mein Bruder. Du musst dich mit der Spinne arrangieren.
Das klingt wie bei Harry Potter, diese Aragog.
Ja, so habe ich mir die auch vorgestellt. So groß war sie nicht. Aber das war so, du musst erstmal mit diesen Situationen klarkommen. Und auch wenn das ungewohnt ist für dich ist oder wenn du Angst davor hast, dann musst du mit deinem Geist daran arbeiten, um das in den Griff zu kriegen.
Das ist aber ganz schön überlegt.
Das hat der Traum gemacht.
Es gibt in Australien die Huntsman-Spinne. Ist tatsächlich die größte Spinne der Welt und die ist gigantisch groß. Also wirklich ein irres Megamonster.
Ich habe mich mit den Spinnen immer noch nicht arrangiert. Ich will auch die australische nicht treffen.
Aber du warst später in echt wilden Ländern.
Ja.
Du wirst auch Krabbelzeug gesehen haben.
Jede Menge. Es war immer wieder schlimm. Ich hasse Kakerlaken und Spinnen. Ja.
Wobei Kakerlaken ja gar nicht so viel machen, oder?
Die sind eklig.
Ja, das ist richtig. Aber die Spinne macht was. Die Kakerlake ist nur eklig.
Ja, das stimmt.
Also auch nicht jede Spinne übrigens.
Es gibt unglaublich schöne Gifte, die man mitnehmen kann.
Toll.
Und da kann man sein Moskitonetz drin eintauchen. Und wenn man am nächsten Morgen wach wird, dann liegen um das Moskitonetz lauter von diesen kleinen Krabbeltieren. Das ist ein schönes Gefühl.
Hast du das gemacht?
Ja.
Wie kommt man an ein Gift, in das man das Moskitonetz eintaucht und vor allen Dingen in welcher Situation und wo? Viele Fragen auf einmal.
Ah, die Sachen wurden vor den Reisen präpariert. Also ich habe das noch zu Hause gemacht. Das Gift konnte man damals noch kaufen im Laden. In so Outdoor-Läden, mittlerweile sind die verboten, kann man aber immer noch kaufen im Internet. Gibt es auch in Holland.
Ist das echt so ein Spinnenschlangengift oder sowas?
Nee, das sind so eine Insektengifte. Die sollte man auch nicht dauernd einatmen. Also es wäre... Also so ganz toll ist das nicht, unter dem Moskitonetz zu schlafen.
Wollte
aber für den
sagen.
Geist ist das sehr gut. Und man braucht ja auch seinen Schlaf.
Mhm.
Kann ich die ganze Zeit von Spinnen träumen?
Nee. Oh. Schläft man irgendwie nur einigermaßen bescheiden. Die Erfahrung in Neuseeland, hat die dazu geführt, dass du dann Geografie, Ethnologie und Psychologie studiert hast, weil alle Aspekte jetzt in deiner Erzählung auftauchten? Menschen, Land, Völker.
Mit Sicherheit, ja. Es war aber auch die Schule. Also ich fand Geografie schon spannend. Psychologie fand ich auch schon immer spannend, ja.
Gut, spannend und die Sache mit der Neugierde. Eigentlich sitzt du hier, weil ich angefangen habe, du hast Fotos in Kriegs- und Krisengebieten gemacht.
Mhm.
Das scheint jetzt noch ein ziemlich langer Weg zu sein, weil du erstmal was ganz anderes studierst. Wir machen einen Schwenk in diese bewegte Zeit. Wie stelle ich mir das vor, wir kommen gleich wieder zurück, wie stelle ich mir das vor, wenn man in so ein Krisengebiet als Fotografin fährt oder fliegt? Wie passiert denn das? Da fliegt man doch nicht einfach hin. Wer spricht dich an? Wer hat dich angesprochen bei deinem ersten Einsatz?
Meine allererste Sache war eine Reportage in Kambodscha. Ich wollte unbedingt Krisenberichterstattung machen. Und es gibt nichts, was dich an der Uni da hinleitet. So. Und mir wurde dann immer einer vorgeführt, der Christoph Bangert, so, der hat das schon gemacht. Frag den mal. Und das war dann irgendwie relativ klar, schnell klar, du lernst das nicht an der Uni, du musst raus, du musst es einfach selber machen. Und dann habe ich mir ein Thema gesucht. Zu der Zeit waren gerade Kambodscha interessant, weil die Khmer Rouge da rauskam. Und dann habe ich gedacht so, ach, Landminen.
Khmer Rouge, also ich kenne die, also was heißt kennen, aber ich habe im Ohr noch die roten Khmer.
Ja, genau.
Das klingt schon so sonderbar mit diesen ganzen Konsonanten, die aneinander geflanscht sind.
Ja.
Was war in Kambodscha los?
Du meinst politisch?
Ja.
Naja, Pol Pot hat halt die Macht in Kambodscha übernommen und hat dort innerhalb von kürzester Zeit die komplette Elite ausgemerzt. Der hatte sich in den Kopf gesetzt, einen Arbeiter- und Bauernstaat daraus zu machen. Und damit sollten jeder, der irgendwie was weiß, Lehrer, Intellektuelle, Ingenieure, alle wurden umgebracht in Mengen. Und das sollte eben so ein Arbeiter-Bauernstaat werden. Dann gab es irgendwann diese UN-Einsätze, die dann gegen ihn vorgegangen sind.
Und in dem Rahmen hast du dir gedacht, als Studentin des zweiten Studiums, auf das wir gleich noch eingehen, da will ich unbedingt hin, ich will das fotografieren, das soll eine Arbeit werden.
Ja, ich wollte eine Berichterstattung aus einem Krisengebiet machen. Ich hatte mir nicht die Khmer Rouge als Thema genommen, sondern Landminen. Diese Entfernung von Landminen und was machen denn Landminen mit so Menschen? Das ist schon immer was, was mich bis heute treibt. Es ist nicht die erste Frontlinie, sondern es ist das, wie lebt man in einem solchen Gebiet? Wie ist der Alltag? Was hat es für Auswirkungen? Was bedeutet Krieg für andere Menschen? und zwar für die normale Bevölkerung. Und wenn da die Bauern auf die Felder gehen und die Landminen sich da bewegen unter der Erde, dann hast du halt immer wieder Unfälle und immer wieder werden Familien zerstört, Existenzen zerstört und du hast so riesige Dramen. Kinder, die da spielen, die werden einfach in die Luft gerissen.
Wieso bewegen sich die Landminen unter der Erde?
Durch Wasser auch. Wind, Wetter, Wasser, die bleiben nicht statisch. Die wandern.
Das heißt, du hast als junge Frau, wie alt warst du damals? 23? Mhm. Hast du gesehen, was diese Minen machen? Also du hast auch Menschen gesehen, die verstümmelt waren?
Ja. Also nochmal zurück zu deiner Ursprungsfrage, wie man da hinkommt. Das ist eine interessante Geschichte, weil ich war halt eine kleine Studentin. Ich wurde gar nicht ernst genommen. Und natürlich kann man so eine Reportage machen. Es gab ein paar Hilfsorganisationen aus England, an die habe ich mich gewandt. Und man kann die auch begleiten, aber man muss dafür Geld bezahlen. Da habe ich gedacht, das darf doch nicht wahr sein. Ich kann doch nicht als Journalist oder als Studentin dafür Geld bezahlen, wenn ich darüber berichte. Das fand ich so unverschämt, dass ich mir gesagt habe, ihr könnt mich alle mal. Ich fahre da jetzt hin. Und dann bin ich mit einem Freund damals, der Kameramann ist, nach Bangkok gefahren und dann haben wir den Bus genommen, sind zur Grenze und waren die ersten Deutschen, die dort an der Stelle zu Fuß über die Grenze nach Kambodscha sind, mit unserem Rucksäcken und Ausrüstung und unserem Filmmaterial noch. Und
Analogfilmmaterial.
Ja, mhm. Und es gab natürlich auch einheimische Landminenorganisationen, die da arbeiteten. Es war ein bisschen fies, aber man muss ja weiterkommen im Leben. Und dann sind wir da hingegangen zu dieser Minenorganisation und haben gesagt, so, hallo, wir sind da. Und alle haben uns angeguckt, wie, ihr seid da. Na, wir haben doch geschrieben.
Okay.
Es wurde doch schon alles arrangiert, oder? Ja. Die hatten natürlich keine Ahnung, die haben auch relativ wenig Englisch verstanden. Also eigentlich haben sie nur Hallo verstanden und wir sind jetzt da.
Das habt ihr im Vorfeld tatsächlich geschrieben oder seid ihr erfindet und habt gesagt, ihr habt geschrieben?
Nein, wir haben natürlich nicht geschrieben. Wir wussten ja gar nicht an wen und in welcher Sprache.
Das ist echt frech eigentlich.
Ja, ne? Mhm. Frech kommt weiter. So.
Und dann wart ihr da und dann haben die gesagt, ja Gott, wenn er schon da ist.
Dann waren die erstmal einen Tag völlig überfordert. Was machen wir denn jetzt mit den Weißen? Die haben nämlich in der Region, gab es ja gar keine Weiße und auch keine Journalisten. Was sollte das denn jetzt? Und am nächsten Tag haben sie dann angefangen, mit uns tatsächlich zu arbeiten und haben uns auch gesagt, so, wo sind die Stellen, wo sind die Landminen, ihr müsst da und da hin, da gibt es Ausbildungszentren, da werden die Leute geschult, da wird gerade entfernt. Und dann haben die wirklich mit uns zusammengearbeitet. Und dann sind wir durch das ganze Land mit dieser Organisation, also von Ort zu Ort praktisch gegangen und haben die überall besucht und haben darüber berichtet.
Wie lange warst du da?
Weiß ich nicht mehr, 3 Wochen vielleicht, 4 Wochen.
In der Zeit hast du viel fotografiert und eigentlich war es eine Arbeit für die Uni. Mhm. Dann bist du zurückgekommen und der Prof hat die Bilder gesehen und hat was gesagt?
Alles Mist, nochmal, nein. Nein, das wurde dann bewertet und war eine von den Uni-Arbeiten.
Und jetzt springen wir wieder zurück, weil es natürlich irritierend ist. Denn eigentlich waren wir gerade stehen geblieben, dass du Geografie, Ethnologie und Psychologie studiert hast. Aber du hast das gar nicht so lange studiert. Immerhin meines Wissens nach 4 Semester. Mhm. Das ist jetzt auch gar nicht so wenig, umgekehrt 2 Jahre. Das heißt, du hast schon Einblicke gehabt.
Das reicht aus, um so ein paar Grundkenntnisse zu kriegen, mhm, und die auch später in seinem Leben zu nutzen. Ja. Mhm. Ich hatte einen ganz tollen Ethnologielehrer, der hat als blinder Mensch in Samoa gelebt und hat dort die Sprache gelernt. Und da ich ja auch auf den Inseln war, nicht so gelebt habe wie er, nicht 10 Jahre, hatten wir da so eine Verbindung. Und der hat in einer freien Uni in Berlin Ethnologie unterrichtet, und zwar im Museum, wo überall diese ganzen Masken hingen. Das war großartig.
Kam die Verbindung während des Studiums? Du warst zu dem Zeitpunkt ja noch nicht auf Samoa, sondern wahrscheinlich erst später, oder?
Nee, da war ich vorher.
Da warst du vorher?
Ja, aber ich war nicht auf Samoa, sondern der Professor war auf Samoa.
Dann habe ich die Verbindung nicht verstanden.
Ich habe ja in Neuseeland gelebt, ja, und habe dort bei den Islandern gelebt. Und die Islander, das war Tokelau und Cook Island, sind ja ein bisschen so ähnlich wie Samoa. Deshalb, da war die Verbindung. Also wir haben die polynesische Vergangenheit haben wir gemeinsam gehabt.
Okay, interessant. Du hast in der Zeit studiert, aber du hast auch schon gearbeitet.
Ja, immer eigentlich, ja.
Und du warst, glaube ich, sehr früh schon im Fernsehbereich als Job.
Während des Studiums, ja.
Das meine ich. Hm? Wo warst du, wie kamst du dahin? Also das ist ja so ein, wer zum Fernsehen geht, der hat irgendwie Beziehungen. Hattest du Beziehungen?
Nein, ich hatte keine Beziehung. Ich habe jemanden getroffen, der war Kameramann. Ich gedacht, das ist ja ein toller Beruf, das könnte ich mal machen. Und dann hatte ich geguckt und habe in Düsseldorf die DFA, die Deutsche Fernsehnachrichtenagentur, gefunden und dachte, da bewerbst du dich jetzt auf ein Praktikum. Das habe ich gemacht und die haben mich genommen. Warum, weiß ich nicht.
Kannst du dich an das Praktikum erinnern?
Ja.
Also viele lernen im Praktikum. Ich habe auch zweimal ein Praktikum beim Fernsehen gemacht und ich fand es beim ersten Mal sehr dürftig, beim zweiten Mal sehr interessant, aber zu dem Zeitpunkt hatte ich auch schon so ein bisschen Erfahrung. Beim ersten Mal habe ich echt nur daneben gesessen und durfte zugucken. Wie war es bei dir?
Nee, bei der DFA wurde man gleich mit zum Arbeiten rangezogen. Die brauchten Arbeitskräfte. Ich habe danach auch gleich mein Volontariat gemacht. Und es war auch ein tolles Team da. Es war sehr familiär, sehr jung, sehr frisch alles.
Du hast das Volo während des Studiums oder nachdem du es dann abgebrochen
während
hast?
Während des Studiums. Die eine Sache hatte ich abgebrochen und bin dann nach Düsseldorf gegangen. Essen, Düsseldorf.
Okay, also das Volo dann im zweiten Studium. Mhm. So, wir müssen ja so ein bisschen wenigstens die Schritte einhalten. Das heißt, du warst beim Fernsehen, fandst das interessant. War das der Motor, der dich dazu animiert hat, zu sagen, ich studiere den Rest jetzt nicht mehr weiter, sondern wechsel in den Medienbereich?
Nein, ich habe vorher gewechselt. Also ich habe das Studium abgebrochen und bin dann nach NRW gekommen. Da hatte ich diesen Kameramann kennengelernt, der auch Fotograf ist. Und der mir dann die Unterlagen in die Hand drückte für die Uni und sagte, bewirb dich doch. Da so ein Einfluss von anderen Seiten auch schon kam, war es dann naheliegend, okay, ich bewerbe mich. Und gleichzeitig habe ich das Praktikum gemacht. Weil du musst, um zu studieren, brauchst ein Praktikum. Daher das dann noch. Und das Volontariat habe ich dann zwei Jahre gemacht, parallel zum Studium. Also ich bin morgens studieren gegangen, abends habe ich das Volontariat gemacht und danach habe ich frei da gearbeitet, 6 Jahre.
Du hast in Dortmund studiert. Mhm. Fotografie.
Ja.
Und ist es wirklich das Studium der Fotografie oder ist Fotografie ein Teil eines größeren Kunststudiums?
Das nannte sich Kommunikationsdesign, Fachrichtung Fotodesign.
Ja.
Das heißt, theoretisch kannst du im Kommunikationsdesign auch Film machen oder Grafikdesign. Da hättest du dich aber anders beworben. Oder man wechselt dann später in diese Fächer. Das kann man machen, konnte man machen. Heute ist das anders aufgebaut. Da gibt es ja Master- und Bachelor-Studiengänge und so. Und ich habe dann wirklich Fotografie studiert, ja.
Um in so ein Studium reinzukommen, gibt man üblicherweise eine Mappe ab, für die sich der eine 3 Jahre vorbereitet, der andere 3 Wochen. Mhm. Deine Fotos von Neuseeland wurden schon ausgestellt. Offensichtlich waren die ja nicht so schlecht.
Die waren auch Teil der Mappe.
Ich wollte gerade sagen, also wie lange hast du dich auf diese Mappe vorbereitet und was waren da eigentlich für Bilder drin?
Puh, gute Frage. Was waren da für Bilder drin? Die freien Arbeiten weiß ich gar nicht mehr genau, was ich da zusammengestellt habe. Da waren auch Porträts bei, mit Sicherheit. Ich habe gerne Porträts gemacht. Und es gab so Hausaufgaben. Ich meine, eine Hausaufgabe war meine Straße, eine Geschichte. Und
was für Hausaufgaben?
Du kriegst eine Aufgabe und musst die dann in einer gewissen Zeit erfüllen.
Aber nicht im Studium, sondern davor
für
schon?
Für die Mappe.
Für die Mappe, ach so. Es gibt Hausaufgaben zur Erstellung der Mappe. Mhm. Interessant. Mhm.
Die werden dann irgendwie genauso bewertet.
Ja. Und dann hast du eine Mappe zusammengestellt. Weißt du noch, in welchem Zeitraum?
Innerhalb von 3 Monaten, ja. Und dann haben die mich auch noch genommen und dann ging's los.
Hat dich das gewundert damals oder war das eigentlich jetzt gar nicht so überraschend?
Nee, ich fand das schon überraschend. Ich habe damit gerechnet, dass man sich jetzt ein paar Jahre dort bewirbt.
Mhm. Wie viel haben die damals genommen, weißt du das noch?
Nee, weiß ich nicht mehr.
Aber es war was Besonderes?
Ja.
Das hat dich gefreut?
Klar.
Hast du noch in Berlin gelebt?
Ja, meine Berliner Wohnung, die habe ich noch 2 Jahre gehalten und bin immer hin und her gependelt am Wochenende. Alle 2 Wochenenden bin ich nach Berlin gefahren.
Okay, das heißt, du hast noch eine Zeit da gewohnt, aber in der Woche dann quasi hier in Dortmund oder Umgebung. Mhm. Du bist im Ruhrgebiet überhaupt relativ viel hin und her gependelt. Da kommen wir vielleicht gleich auch noch mal so drauf. Du hast jetzt tatsächlich Fotografie studiert. Das ist der Bereich, wo du ja jetzt schon durchaus Erfahrung gesammelt hast und auch schon erste Erfolge gefeiert hast. Mhm. Im Rahmen des Studiums kam dann dieses Projekt mit Kambodscha zustande.
Ja.
War das eigentlich der Auslöser für den Wunsch, in Krisengebiete zu fahren oder sogar in Kriegsgebiete? Oder gab es diesen Wunsch schon vorher, weil dich irgendetwas beeinflusst hat oder beeindruckt?
Naja, das Kambodscha-Ding, das lief ja sehr gut, das war sehr erfolgreich und es war sehr spannend. Man musste auch mit seinen eigenen Ängsten klarkommen. Es gab zum Beispiel eine Situation, da waren wir im Krankenhaus. Da wurden die Menschen behandelt, denen halt irgendein Körperteil sonst wohin geflogen ist. Und gerade als wir da waren, wurde jemand reingefahren auf so einer Bahre, der gerade seine Beine verloren hatte. Und der blutete aus allen, der war einfach nur ein roter Klops. Und darauf war ich nicht vorbereitet. Das war schlimm, das zu sehen. So, da habe ich schon gemerkt, so, okay, fotografiere, mach deinen Job, ne? Und danach bin ich rausgegangen, war kreidebleich und musste mich erstmal hinsetzen. Aber ich habe auch gemerkt, dass die Kamera einen Schutz bietet. Du kannst, wenn du dich konzentrierst, weitermachen. Du hast einen Abstand, aber du musst erstmal deinen Job machen. Brich danach zusammen.
Kannst du dich an die Bilder tatsächlich erinnern? Also hast du die Fotos vor Augen?
Ja.
Mehr als die Szene?
Ja. Weil das war alles noch analog. Und mit den Bildern hat man sich schon intensiver beschäftigt, also mit der Auswahl der Negative, die Kontaktabzüge und dann steht man im Labor und entwickelt die, da guckt man stundenlang drauf, die hat man im Kopf. Hm.
Und gleichzeitig denke ich mir eine Szene, bei der ein Mann oder ein Mensch eingefahren wird, der die Beine verloren hat, der wahnsinnig blutet, der wird schreien, es wird laut sein, es wird hektisch sein.
Nein, war es gar nicht. Also die haben schnell gearbeitet, die Ärzte. Laut waren vielleicht die Geräusche von den Rollen, von diesem Gerät. Also der hat nicht geschrien. Ich glaube, der war nicht bei Bewusstsein. Kann ich jetzt aber nicht beschwören.
Wie hast du diese Fotos gemacht? Aus der Distanz, von hinten, so dass man die Wunden gesehen hat, dass man das Gesicht gesehen hat. Was hast du eigentlich fotografiert in dem Moment?
Ja, du musst ja immer eine Übersicht einfangen, um die Szene zu beschreiben. Und dann brauchst du emotionale Bilder. Das heißt, es war bestimmt das Gesicht. Also du hältst nicht auf die Wunde rauf und sagst, guck mal, da ist ein Bein weg. Das ist ein bisschen nicht angemessen. Aber du versuchst, Emotionen zu bekommen. Emotionen in den Gesichtern der Ärzte. Angespannt, konzentriert, Ekel, was auch immer. Also du musst Emotionen bekommen. Das heißt, der Hauptfokus liegt immer auf den Gesichtern.
Die haben dich in die Situation reingelassen?
Mhm.
Warum?
Ich kam doch mit der Organisation.
Wo du dich ja lange vorher angemeldet hattest.
Genau. Mhm.
Das ist ja schon ein sehr besonderer Moment. Der könnte traumatisch sein.
Ja.
War es?
Nein, war es nicht. Den Leuten wird ja geholfen. Und man muss ja auch lernen, mit seinen Ängsten umzugehen. Und das war ja eine so eine Sache. Blut musst du erst mal sehen können und so eine Situation musst du ertragen können. Das heißt, an so einer Situation musst du arbeiten und wachsen. Sonst ist das der falsche Beruf.
Wusstest du, dass das ein Beruf wird?
Ja, ich wollte das sein. Ich wollte so eine Bilder machen. Ich wollte andere Menschen damit in den Bann ziehen und begeistern können. Und ich wollte gleichzeitig wichtige Sachen erzählen können.
Wolltest du das, bevor du dahin gefahren bist oder als du dann da warst und gesehen hast, wie es eigentlich vor Ort wirklich ist?
Nee, davor schon. Ich habe diese ganzen Kriegsberichterstatterbücher gesehen. James Nachtway hatte einen unglaublichen Einfluss auf mich. Der hat so schlimme Szenen fotografiert und das so wunderschön und das erzeugt so viel Emotionen. Das wollte ich auch können.
Warum?
Weil es eine wundervolle Art ist, was zu erzählen, was wichtig ist. Also ich kann mich irgendwo hinstellen und sagen, da passieren Sachen, die sind schrecklich. Ich kann aber auch mir das angucken und das zeigen, so sieht es aus und die Leute damit irritieren. Es ist ein schönes Bild, aber es ist furchtbar. Und damit hast du einen Emotionscocktail und gehst viel tiefer rein in die Aufnahme von Geschichten.
Mhm. Eigentlich ist das ja ein Wahnsinnswiderspruch, ne? Dass eine Szene, die eigentlich ganz gruselig ist, aber vielleicht allein von der Bildkomposition schön sein kann, so wie dieses eigentlich sehr bekannte Bild von Robert Capa, dem man zumindest zuschreibt, von diesem stürzenden Soldaten, der noch aus dem spanischen Bürgerkrieg, ne? Wo der dann quasi im Fallen fotografiert ist. Eigentlich unscharf, grobkörnig, aus heutiger Sicht technisch gesehen ein durchschnittliches Bild, wenn überhaupt. Aber es ist natürlich ein ikonisches Bild. Sind es die Bilder, die dich beeindruckt haben?
Ja, definitiv. Das sind Bilder, mit denen du was erzeugst. Das Hiroshima-Bild, was hat das für Auswirkungen?
Von dem Mädchen, das. Das ist dieses Napalm-Bild, glaube ich, ne? Ist das Hiroshima? Das ist Vietnam. Mit diesem Mädchen, das auf der Straße einem entgegenrennt, wo die Haut so abblättert.
Das war Hiroshima.
Ist es so?
Ich würde sagen, ja. Google! Aber
ich dachte, es ist Vietnam, Napalm.
Napalm ist ja das, was meinst du?
Ja, ich glaube ja. Ich bin mir aber auch nicht ganz sicher. Aber es ist auf jeden Fall auch ein großes Bild.
Vietnam? Wow.
Das sind ja mehrere Kinder, die auf der Straße entgegenlaufen. Und auch da wird übrigens im Nachhinein ja gesagt, man ist sich gar nicht sicher, ob es wirklich ein Reportagebild ist oder ob es sogar fast nicht gestellt ist, aber ob es vor allem der Fotograf gemacht hat, dem es zugeschrieben wurde. Da gibt es so mehrere Aussagen zu. Also spannend ist es natürlich, weil es natürlich immer Situationen sind, die völlig unplanbar sind.
Ja.
Ist das der Reiz?
Ja, du musst dich immer in Situationen reinbegeben. Du musst es zulassen, verloren zu gehen, um Dinge zu entdecken. Du kannst natürlich was steuern, du kannst dich eben bewusst in bestimmte Gebiete begeben, du kannst Dinge suchen, du kannst mit Leuten sprechen und weißt du, da oder da ist was los. Aber du musst auch einfach mal verloren gehen können, ja. Und den Zufall zulassen.
Was heißt denn verloren gehen können?
Dass man anfängt zu suchen. Also du gehst in ein Gebiet und weißt eigentlich nicht, was passiert denn. Also auch wenn du es inhaltlich weißt, weißt du emotional ja immer noch nicht, was passiert denn jetzt hier und auf welche Menschen werde ich treffen und musst dich auf diese Menschen einlassen. Und du gibst ja auch dein Leben in die Hände dieser Menschen.
Während des Studiums bist du ja nach dem Fotojob wieder zurückgekommen nach Deutschland, hast weiter studiert und hast das Studium abgeschlossen. Warst du eine gute Studentin?
Ja. 1,0 mit Auszeichnung.
Tatsächlich?
Ja.
Weil du so Bock auf gute Fotos hattest, wobei gut eine Bewertung ist, weil du Lust auf Fotografieren hattest, weil du besonders kreativ warst?
Nee, ich wollte was erreichen. Und ich weiß, dass wenn du eine schlechte Ausgangsbasis hast und deine Grundlagen nicht stimmen, dann wird es immer schwieriger sein, später Erfolg zu haben. Also musst du das, was du machst, besonders gut machen, sonst bist du Durchschnitt. Und als Durchschnitt gehst du unter.
Na, das ist ja eine Kernaussage zur Idee des Podcasts. Letztlich heißt er ja 20% mehr. Wir gehen da immer nur sporadisch drauf ein, weil die Geschichten der Leute oft interessanter sind als die unmittelbare Verflechtung mit dem Titel des Podcasts.
Ja.
Aber jetzt passt es natürlich besonders gut. Was ist denn das für eine Lust, diese 100% liefern zu wollen und nicht zu sagen, ach komm, 80 ist okay?
Das, was wir tun, ist kein Job. Das ist eine Einstellung. Du lebst das, das ist dein Hobby, dein Leben, das ist alles. Willst du dein Leben mittelmäßig haben? Also ich nicht.
80% ist nicht mittelmäßig.
Ja, ist gut, ja. Aber ich habe nur ein Leben. Und ich will wirklich gute Ergebnisse bringen. Und ich finde das auch toll, wenn man im Nachhinein dafür eine Anerkennung bekommt. Mag eine Ego-Sache sein, aber ich finde es großartig, wenn sowas gewürdigt wird und wenn du damit Dinge bewegen kannst.
Wie sieht so eine Würdigung dann aus, damit sie dich weiter beflügelt?
Das kann eine Ausstellung sein. Das können bestimmte Menschen sein, die einem wichtig sind, die das sagen. Zum Beispiel, wenn ein besonders toller Fotograf, der ist ja fast wie so ein Vorbild, wenn der ein Lob äußert, dann ist das alles.
Ist das passiert?
Ja.
Wer hat dich besonders gelobt und wann zu welchem Bild?
Ich glaube, so im Einzelnen kannst du das nicht aufdröseln. Das ist ja immer wieder, Diskussion, Auseinandersetzung mit anderen Fotografen. Und es gibt Fotografen, zu denen schaust du ein bisschen mehr auf und welche ein bisschen weniger. Das ist, glaube ich, ganz normal.
Mhm. Du hast das Studium abgeschlossen. Du wusstest, du willst Fotografin in Krisen und auch Kriegsgebieten sein, aber du willst nicht in der ersten Reihe sein, also mitten in den Kämpfen, das war es dann doch nicht.
Ja, das hat sich so ein bisschen ergeben. So, nee, das war es tatsächlich nicht, weil ich das auch gar nicht so spannend finde. Ich habe relativ schnell auch gemerkt, es gibt bei dieser ganzen Krisenberichterstattung ein Problem, die ist von Männern dominiert. Und die Männer zeigen die politisch motivierten erste Frontlinien, weil das ist das, worüber in den News und in den Magazinen berichtet wird. Aber die Leute, die ja unter diesen Situationen leben, das sind in der Regel, die Opfer sind meistens Frauen und Kinder, die da wirklich drunter leiden, dass in so einem Land Krieg ist. Und da gibt es viel zu wenig dazu, viel zu wenig Berichterstattung dazu, weil es interessiert auch viele nicht so. Und es gibt viel zu wenige Frauen, die darüber berichten. Das heißt, die weibliche Sicht auf den Krieg, die fehlt mir.
Wie heißt nochmal der Film, der letztens im Kino war, der die Fotografin, der das Porträt der Fotografin gezeichnet hat, die diese Bilder von Hitlers Badewanne dann auch gemacht hat? Der lief doch erst vor einem halben Jahr.
Meinst du Leni Riefenstahl?
Nee, Leni Riefenstahl nicht. Das war ja eine Nazi-Fotografin, ja, und Filmerin. Nee, sondern das war, ach verdammte Axt, wie heißt denn dieser Film jetzt? Mit Kate Winslet.
Ich habe den nicht gesehen, weiß ich nicht.
Hieß der nicht sogar die Fotografin?
Mhm. Guck ich mir an.
Ich fand, es war ein toller Film. Es handelt von dieser Fotografin, die sehr eigenständig, mit sehr viel Lust, aber auch mit viel Starrsinn während der Nazi-Zeit auf Seiten der Amerikaner in den Krieg gegangen ist, um den zu fotografieren. Und als dann Berlin erobert war, dann wiederum dieses ikonische Bild gemacht hat, wo sie in der Badewanne von Hitlers Badezimmer sitzt und mit per Selbstauslöser das Foto macht. Oder ihr Partner hat das gemacht, ich weiß es gerade nicht. Letzteres, so war es.
Okay.
Das war eine Frau, aber es waren tatsächlich nicht so viele.
Es sind wenige.
Es gibt ein paar.
Mhm. Mittlerweile kippt das ein bisschen, es gibt jetzt mehr schon. Aber immer noch zu wenig, finde ich.
Hast du jemals einen Helm aufgehabt und eine schusssichere Weste?
Ja.
Wie ist denn das?
Ganz schön schwer.
Ah, okay. Das ist jetzt so der physische Anteil. Ich dachte eher an den psychischen. Wie fühlt sich das an, zu wissen, ich brauche jetzt einen Helm und eine schusssichere Weste?
Das ist, darf ich das sagen im Podcast? Pain in the ass?
Natürlich darfst du das sagen.
Es ist unnötig. Also was heißt unnötig? Es fühlt sich nicht gut an. Du bist da eingezwängt, aber tatsächlich auch wegen dieser physischen Geschichte. Es ist schwer. Ich bin klein, ich habe eine Ausrüstung, die ich schleppen muss. Was soll ich mit dem Kram? Es behindert an jeder Ecke. Und ganz interessant war, ich habe in Faisalabad gearbeitet in Afghanistan. Und da haben wir einen Bericht gemacht über den Einsatz der Deutschen. Das heißt, das Militär und die privaten Einsätze, also NGOs und sowas. Und wenn wir mit dem Militär unterwegs waren, dann gab es diese Weste und den Helm. Und abends bin ich dann abgeholt worden von unserem Fahrer und dann sind wir ohne alles einfach mit Kopftuch losgefahren und ich habe mich genauso sicher gefühlt und war sogar befreiter. Und dann sind wir in die gleichen Orte gefahren, wo ich vorher mit Helm und Weste durchgelaufen bin und meine tollen Soldaten um mich rum hatte, die wirklich auf mich aufgepasst haben. Da gibt es auch heute noch den Kontakt.
Zu den Soldaten?
Ja.
Was sind das für Soldaten? Amerikaner?
Nee, Deutsche.
Deutsche, Als du nur das Kopftuch aufhattest, hattest du trotzdem den Fotoapparat dann dabei, als du in den gleichen Ort gefahren bist?
Ja.
Das war wirklich alles das Gleiche?
Ja.
Das macht irgendwie überhaupt keinen Sinn.
Das sind Vorschriften. Wenn du mit dem Militär unterwegs bist, dann musst du auch militärisch die Schutzkleidung tragen, ja.
Musste sie dich an irgendeiner Stelle irgendwo tatsächlich mal schützen?
Ja. Also nicht in Afghanistan, aber ja, sowas gab es.
Wo?
Auf Haiti. Da sind wir in einen Unfall verwickelt gewesen. Und es ist ein sehr wildes, fast aggressives Land. Und du hast halt innerhalb von 2 Minuten hat sich da ein Mob von 500 Leuten versammelt, die dich umbringen wollen. Das ist sehr unangenehm.
Das klingt unangenehm.
Ja.
Woher weißt du, dass sie dich umbringen wollen? Ernsthaft jetzt?
Ja, ernsthaft. Also Verkehrsunfälle werden dort selber gerichtet. Straßenjustiz ist das. Mhm.
Wie war die Situation? Wie bist du da rausgekommen?
Es war ein bisschen, die hätten was wahrscheinlich nicht sofort gemacht, weil wir weiß waren. Auf der anderen Seite mochten sie die Weißen jetzt nicht so doll. Wir waren mit dem UN-Fahrzeug unterwegs und haben dann über Funk Hilfe angefordert. Und dann hörte ich irgendwie in dieser Masse eine Stimme von einem UN-Polizisten, der war aber auf der anderen Seite vom Mob und es war klar, der kann uns nicht so richtig helfen. Aber es war so gut, diese Stimme zu hören. Wir haben also bei diesem Unfall dann sofort das Auto erstmal verriegelt und kurz so durchatmen, gucken, was machen wir jetzt. Und dann geht das so zack, 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 du machst das, du machst das, du machst das.
Ihr habt im Auto gesessen,
ja.
Der Mob kam.
Der war, bildet sich sofort drumherum.
Ums Auto, was war das für ein Auto?
Das war so ein Geländewagen.
Gepanzert?
Nein.
Okay, also wenn man so will, anfällig.
Ja.
Wie hast du eine Stimme gehört, die dahinter?
Über das Radio, also über Funk.
Ach, okay. Mhm.
Wir hatten aber in der Bevölkerung Leute, die wir kannten. Und die haben uns auch geschützt. Also da waren wirklich extrem mutige Menschen, die sich an die Türen von den Autos gestellt haben und die anderen zurückgehalten haben, versucht haben zu beruhigen. Und, bis dann irgendwann von hinten sich die UN-Fahrzeuge durchgearbeitet hatten, um uns da rauszuholen.
Was hast du da gemacht auf Haiti? Ist ja doch wieder eine andere Geschichte.
Es war ein Einsatz über die Arbeit der UN. Und gleichzeitig habe ich damals für die heute GIZ, Gesellschaft für internationale Zusammenarbeit, für die NGO gearbeitet und deren Projekte dort fotografiert. Aber bei diesem Unfall, wir wurden dann praktisch evakuiert. Wir mussten dann auch den Ort verlassen. Die UN-Basis, die wurde danach noch eine Woche lang angegriffen. Man hat uns mit dem Helikopter da rausgeflogen und uns in der Hauptstadt versteckt. Es gab wirklich Mordaufrufe übers Radio.
Das kann ich mir kaum vorstellen. Also ich nicht, dass ich es dir nicht glaube. Ja. Ich kann mir das natürlich nicht vorstellen. Wie ist das, wenn man in so einem Gebiet ist, eigentlich einen ehrenwerten Job machen möchte? Und dann feststellt, man ist hier wirklich gerade nicht nur persona non grata, sondern man ist, man wird anvisiert. Was ist denn das für ein Gefühl?
Das ist ärgerlich, ehrlich gesagt.
Weil, also, ärgerlich wäre das letzte Gefühl, was ich jetzt
erwartet
hätte. Doch, es ist
tatsächlich ärgerlich, weil es hat mit mangelnder Bildung und Dummheit zu tun. Also muss ich denn, wenn sowas passiert, alles irgendwelchen Voodoo-Geschichten zuordnen oder kann ich nicht mal mein Gehirn einschalten? Da ist was passiert. Okay, das heißt doch nicht, dass man denjenigen dann sofort umbringen muss. Das finde ich ärgerlich. Weil das mir zeigt, dass das System in diesem Land nicht funktioniert.
Ich war gerade im ersten Moment ja irritiert, weil ich dachte, als erstes kommt das Gefühl von Angst. Bei dir kam als erstes das Gefühl von Ärger?
Ja.
Ist ja interessant. Wo bleibt denn die Angst?
Im Dunkeln.
Das passt wiederum zu kleinen Kindern. Warum ist die Angst im Dunkeln? Hast du keine Angst?
Doch, im Dunkeln.
Das heißt, du hast Angst im Dunkeln?
Ja.
Du meinst es jetzt tatsächlich, die Sonne ist untergegangen, der Mond scheint, du hast Angst im Dunkeln?
Ja.
Aber du hast nicht Angst im Hellen, auch wenn die Situation gefährlich ist?
Doch, ein bisschen, aber nicht so stark, ja. Also es gab mal eine Situation, da hatte ich wirklich Angst. Und das war in Somalia. Und da Kenia, Somalia, an dieser Grenzregion. Da habe ich in Dadaab gearbeitet, in dem Flüchtlingslager. Auch mit einem befreundeten Kameramann. Und dann kam irgendwann so ein Truck vorgefahren. Die Männer sprangen runter, zeigten ihre Waffen und meinten doch höflichst, wir sollten doch mitkommen. Da sagt man nicht nein bei so einer Einladung. Und dann sitzt du auf einmal auf so einem Truck hinten drauf und weißt, du fährst gerade irgendwo durch Somalia, Richtung Mogadischu und weißt nicht, was da passiert. Du kennst diese ganzen Geschichten von Entführung, Enthauptung und weiß ich nicht. Und dir hat niemand gesagt, was passiert. Du fährst durch die Wüste und hast vielleicht noch eine halbe Stunde oder weiß ich nicht wie lange. Das ist beängstigend, ja.
Das heißt, du hast wirklich den Gedanken gehabt, kann sein, dass ich in einer halben Stunde enthauptet werde?
Das hätten sie wahrscheinlich nicht gemacht. Die wollen ja Lösegeld haben. Also so schnell wird man auch nicht enthauptet.
Irgendwie auch beruhigend.
Das ist eine Grundvoraussetzung. Jeder möchte was und du musst überlegen, was möchte wer? Wovon hat er was? Und dann gibt es diese Psychopathen, die einen sofort enthaupten. Gibt es auch, aber das ist, glaube ich, in Somalia nicht so ganz doll stark gewesen. Also die.
Was wollten die denn jetzt von dir?
Ja, das war das Spannende daran. Es war so unglaublich. Die Situation war so dermaßen skurril. Wir wurden dann vor einem Haus, haben die angehalten, wir wurden ausgeladen und sollten dann reinkommen.
Wer sind wir?
Der Kameramann und ich.
Ein Zweierteam?
Ja.
Mhm.
Und dann sollten wir da eintreten. Wir haben uns Kaffee angeboten, haben mit uns ein Gespräch geführt. Und da weißt du ja immer noch nicht, was passiert denn jetzt nach diesem Gespräch?
Sagst
du
was falsch oder nicht? Also die haben, wer hat mit euch gesprochen?
Das wussten wir ja nicht. Ich weiß es im Nachhinein, es war der Kalif von dieser Region. Und dieser Kalif wollte uns kennenlernen und mit uns Kaffee trinken. Es war wirklich eine Einladung zum Kaffee. War vielleicht ein bisschen unhöflich ausgesprochen.
Ja, also irgendwo am Horn von Afrika auf einen Kaffee eingeladen zu werden, mhm, von jemandem, den man nicht kennt, mhm, mit einem bewaffneten Kommando, das einen durch die Wüste schickt, genau, das klingt wirklich nicht besonders vertrauenserweckend.
Nein. Und wir haben mit dem Kaffee getrunken, wir haben uns mit ihm unterhalten, waren die ganze Zeit in Alarmbereitschaft, weil du nicht weißt, ob jetzt nach diesem Kaffee trinken irgendwas Schlimmes passiert. Und dann haben wir uns wieder aufs Auto gebracht und zurückgefahren.
Wie nett.
Ja, ne? Und du stehst hinterher, steigst du aus und denkst so, das war jetzt nicht wahr, oder? Was ist hier gerade passiert?
Konntest du irgendwas filmen oder fotografieren? Hast du beides gemacht?
Nein, gar nicht.
Bei dem Einsatz grundsätzlich?
Bei dem Einsatz haben wir beides gemacht. Der Kameramann hat gefilmt, hat Interviews gefilmt und ich habe fotografiert. Ja.
Das heißt, von diesem Event gibt es keine Bildzeugnisse?
Nein. Aber es gab noch eine solche Situation, da gibt es auch keine Bildzeugnisse von, aber die war auch mega spannend. Da wurden wir in Kenia, wie heißt die Hauptstadt? Sag schon.
Nairobi.
Nairobi. In Nairobi wurden wir untergebracht in dem somalischen Gebiet. Uns wurde vorher gesagt, also wenn ihr nach Nairobi kommt, dann geht auf gar keinen Fall in das und das Gebiet. Dann wurden wir abgeholt, die halten ein Schild hoch, du kennst die Leute nicht und auf dem Schild stehen irgendwie kryptisch unsere Namen und du fragst so, und wo fahren wir hin? Es ist genau dieses Gebiet, wo du auf gar keinen Fall hin sollst. Und ich so, okay, na gut. Also sind wir dann in diesem Somali-Gebiet und wir standen ja unter deren Schutz.
In dem Somali-Gebiet?
Ja, Somali-Gebiet in Nairobi.
Okay.
Die haben so Viertel.
Ah, okay. Mhm. Mhm. Schon wieder Somalia.
Ja, ja. Da auch in diese Gebiete traut sich auch niemand hin. Also es ist ja auch keine Polizei oder sowas.
Ist das sowas wie die Bronx oder wie?
Mhm.
Das verbotene Viertel.
Ja.
Und ihr seid da rein?
Und wir sind da rein. Und dann haben die uns
wieder dieses Zweierteam.
Ja.
Mhm.
Und dann haben sie uns eingeladen, doch mal mitzukommen und wollten uns was zeigen. Und dann sind wir durch so einen Goldmarkt oder so, da standen überall Leute, die haben so ein bisschen Gold geschmiedet, ein bisschen was gemacht. Und auf einmal öffnet sich so ein Hof voller Regale mit Geld. Alle Währungen, die du dir vorstellen kannst, Millionen lagen da. Das war die somalische Bank.
Ach, ich hätte jetzt gedacht, das war das Zentrum der Fälscher.
Nee, das war die somalische Bank von diesen ganzen, auch, ja, die müssen ja die Kriegshandlungen in Somalia und von den Warlords ja auch finanzieren und das wird genau damit gemacht. Und es war so einschüchternd, ich dachte, auf gar keinen Fall machst du jetzt hier ein Foto. Ich wollte gern, aber ich habe mich nicht getraut. Und dann haben die uns das alles gezeigt und wir dachten auch wieder so, okay, das ist sehr schön, aber das ist doch ein Wissen, was wir gar nicht haben sollten.
Warum haben die euch das gezeigt?
Ich weiß es bis heute nicht, ich weiß es nicht.
Also ob die einfach nur stolz waren?
Das kann sein. Also manchmal sind es ja ganz normale Motive dahinter, ne? Mhm. Ja. Und dann habe ich gefragt, so, und ich meine, hier ist nirgendwo ein Zaun, ein Gitter, ein Schutz, so, wie geht es? Was ist denn, wenn hier einer was klaut? Mhm. Ja, der kommt hier nicht lebend raus. Und auf einmal siehst du, okay, da sind die Gewehre, da und da und da, hinter den Tresen. Und auch dieser Weg, den wir langgegangen sind mit den Goldschmieden, dahinter standen die Menschen mit den Gewehren, die hat man vorher gar nicht gesehen. Du kommst da nicht raus.
Das sind schon sehr skurrile Situationen, ja, die du natürlich jetzt schilderst, weil es die waren, an die du dich in dem Moment erinnerst, wo es darum geht, gab es gefährliche Momente. Mhm. Dann muss ich einmal zurück nach Deutschland. Du hast dich dazu entschieden, in solche Krisengebiete zu fahren, die in irgendeiner Weise vom Militär oder von Sicherheitstruppen begleitet werden oder sogar angetrieben werden, um das zu porträtieren. Hast du in Deutschland eigentlich irgendwelche besonderen Versicherungen abgeschlossen? Also wir sind ja ganz gerne mal sicher. Und du fährst genau dahin, wo es nun wirklich nicht besonders sicher ist.
Ja, aber das hat sich ja dann auch erledigt, wenn es nicht so sicher gewesen sein soll. Nein, ich habe so eine Versicherung nicht gehabt.
Hast du irgendetwas verfasst? Sowas wie ein Testament tatsächlich? Also hast du darüber nachgedacht in Deutschland, wenn ich nicht zurückkomme, was passiert eigentlich mit meinem ganzen Gelumpe?
Na, solange ich keinen Sohn hatte, war das relativ egal.
Es gibt immer noch Freunde und Eltern und vielleicht Geschwister.
Die kriegen das ja dann. Das ist ja geregelt in Deutschland.
Das heißt, du hast nichts explizit vorbereitet?
Nein.
Okay. In wie vielen Krisengebieten warst du eigentlich?
Das weiß ich nicht. Ich weiß, aber wir haben das irgendwann mal gezählt in der Agentur, in wie vielen Ländern wir gearbeitet haben. Und wir sind auf über 80 gekommen.
Du warst in 80 Ländern dieser Welt?
Ja.
Hast du noch so einen Reisepass, wo Stempel drin sind?
Ja. Nee, ne? Ja, die alten, die habe ich alle aufgehoben, die finde ich toll.
Das wollte ich gerade sagen. Welches war das überraschendste Land?
Das überraschendste Land? Ich kann dir sagen, welches Land ich gar nicht mochte.
Nehmen wir das.
Bangladesch. Das war mir einfach zu dreckig, zu wild, zu viel Smog. Oh, das war einfach nur anstrengend.
Warst du in allen Ländern, weil dich zum Beispiel... Wie heißt es nochmal, das Deutsche Institut für DIT oder wie hieß es?
GIZ, Gesellschaft für internationale Zusammenarbeit.
Genau. Haben die dich, das ist ja ein NGO, haben die dich hauptsächlich durch die Welt geschickt oder wer war es, der die 80 voll gemacht hat?
Ja, die haben sehr, sehr dazu beigetragen, ja. Es waren immer verschiedene NGOs, aber ich habe auch geguckt, dass ich mir Projekte nehme, an denen ich gerne arbeiten möchte und habe dann der NGO gesagt, pass auf, ich bin dann und da, da und da. Wollt ihr Bildmaterial haben. Und die haben mich gut unterstützt.
Du hast ja auch tatsächlich humanitäre Projekte begleitet, zum Beispiel nach dem Tsunami in Thailand.
Mhm.
Wie ist das? Du sitzt irgendwo in Berlin, entwickelst Bilder am Rechner und auf einmal geht das Telefon. Wie läuft sowas?
Nee, ich saß gerade in Chittagong in Bangladesch.
Du kannst dich jetzt sofort genau an die Szene erinnern.
Ja. Weil wir festsaßen. Es gab irgendein Oppositionspolitiker, wurde umgebracht. Dann gab es eine Ausgangssperre. Niemand durfte auf die Straße. Und wir saßen in diesem Hotel 3 Tage fest. Wir saßen schon 3 Tage in unserem Zimmer und haben Sockenweitwurf mit dem Ventilator gespielt. Weil irgendwann macht auch Mau Mau keinen Spaß mehr.
Ja, das glaube ich. Sehr schnell sogar.
Und dann bin ich runter in die Empfangshalle und habe auf einmal jemanden Deutsch sprechen gehört. Das darf doch nicht wahr sein. Was ist das? Wer ist das? Und das war ein Pfarrer aus der Schweiz, der Spendengelder zusammengesammelt hat und auf dem Weg in die Tsunami-Region war. Dann haben wir uns zusammengesetzt, haben geredet und wir haben sofort gesagt, wir buchen jetzt hier alles um, wir brechen jetzt hier ab, wir fliegen mit. Ja.
Passiert sowas dann tatsächlich erstmal auf eigene Kappe, auf eigene Kosten?
Ja.
Mit dem Ziel, Bilder und Videos zu machen, die man dann anschließend verkaufen kann, denn irgendwovon muss man ja leben.
Ja, ja. Die Hilfsorganisationen dann zu unterstützen oder die Sachen eben zu verkaufen. Das war ganz witzig bei der Frage, ob wir denn das machen, ob wir da hinfahren. Da saßen wir in dieser Empfangshalle zu dritt und haben geredet und wahrscheinlich funkelten meine Augen. Und mein Kameramann, der saß da und meinte, Britta, nein, 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 nein. Und ich hatte noch gar nichts gesagt. Kurz danach haben wir umgebucht.
Naja, offensichtlich hat er schon mit dir eine Menge Länder bereist und weiß ungefähr die Britta einzuschätzen. Und wenn wir jetzt eins gelernt haben, ist, dass sie nicht besonders ängstlich ist, außer im Dunkeln und neugierig. Und wenn da so jemand kommt und sowas vorschlägt, dann kannst du kaum Nein sagen.
Das stimmt.
Ab wann hast du angefangen, Nein zu sagen?
Wenn du ein schlechtes Gefühl dabei hast.
Hattest du irgendwann?
Ja, ich hatte einmal ein Angebot, die somalischen Rebellen zu begleiten nach Äthiopien, wie sie sich über die Grenze einschmuggeln, und dann hätte ich die andere Front in Äthiopien fotografieren können. Das war eine sensationelle Einladung, und zur damaligen Zeit, da war ich ja noch relativ frisch dabei, wäre es vielleicht auch mein Durchbruch gewesen. Also es war extrem verlockend, weil es sehr, ein sehr ungewöhnliches Thema ist und du wirklich schlecht rankommst. Und ich hatte irgendwie das Gefühl, nein, das möchte ich nicht. Und tatsächlich ist diese Expedition von diesen Rebellen völlig schiefgegangen. Die wurden verhaftet. Der Anführer von denen ist für 3 Jahre in irgendeinem Gefängnis, in irgendeinem Dorf verschwunden und danach nochmal 10 Jahre in Addis Abeba.
Was hast du, den 7. Sinn?
Glück.
Das kann ich mir nicht vorstellen. Nicht nach 80 Aufenthalten und der eine Entscheidende, da sagst du dann nein, das hat doch nichts mit Glück zu tun. Du hast ein gutes Gespür offensichtlich.
Ist ein Gespür, ist ein Bauchgefühl, ist Menschenkenntnis, und ich habe, glaube ich, gelernt, auch diesem Bauchgefühl zu folgen.
Und offensichtlich auch mal Nein zu sagen.
Ja, das fällt mir aber schwer, aber es geht ja.
Wenn du diese Auslandseinsätze gemacht hast, was hast denn du eigentlich immer für eine Kameraausrüstung bei? Da dürfen wir, finde ich, auch mal ruhig ein bisschen nerdig werden.
Nerdig? Ja. Ich hatte die Konica Hexa dabei, als Filmkamera noch. Und die Mamiya 7. Eine ganz tolle Kamera. Jeder, der die kennt, wird jetzt sofort hellhörig.
Ist die Mamiya die, wo man von oben reinguckt?
Nein.
Entschuldigung.
Also gibt es auch, ja. Ja. Das ist aber so ein Klopper. Aber es gab ja die spiegellose kleine Kamera, die große Handkamera, so.
Ja. Also da hast du noch nicht mit Canon fotografiert.
Nee, das kam dann später mit der Digitalisierung.
Ja.
Ja.
Seit wann machst du diese Einsätze nicht mehr? Nein, Moment, ich muss eine Sache noch davor schicken, weil ich es einfach in der Vorrecherche auch so interessant fand. Du hast eine Reportage über die Waisenkinder in Ruanda gemacht. Mhm. Nach dem Motto, wie geht's denen eigentlich 15 Jahre nach dem Genozid? Und wie ist das dann da? Wie war das denn?
Das ist ziemlich berührend. Ich habe unglaublich viel gelesen über den Konflikt und habe dann auch gedacht, je länger ich mich damit beschäftige, desto weniger verstehe ich das. Ich kann nicht nachvollziehen, wie Menschen anderen Menschen sowas antun können. Also damals haben die Hutus die Tutsis innerhalb von 90 Tagen abgeschlachtet mit den Macheten und haben 1 Million Menschen umgebracht. Also es war so ein Massaker. Und das waren Freunde, Nachbarn, die auf einmal aufeinander losgehen. Und das ist mir bis heute nicht nachvollziehbar.
Ist es auch nicht. Also das war tatsächlich, wird ja auch als Genozid bezeichnet. Also es war wirklich super grausam.
Ach, die Folgen davon, diese Unmengen an Traumata in der Bevölkerung. Diese Waisenheime, Kinder, die Kinder großziehen, weil die irgendwie versuchen durchzukommen, das ist nicht greifbar.
Hatte ich wieder das GIZ geschickt?
Nee, das war ein eigenes Projekt, da hatte ich ein Stipendium für.
Was hast du fotografiert?
Waisenheime und Waisenheime.
Also natürlich nicht nur das Gebäude, sondern auch die Menschen darin.
Ja, ich war zu zweit auch wieder da mit anderen Fotografen. Und wir haben uns in den Waisenheimen eigentlich einquartiert.
Und habt eine Zeit lang mit den Kindern und den, was sind das, Erzieherinnen, Erzieher gelebt? Was heißt eine Zeit lang?
Vielleicht eine Woche pro Waisenheim.
Ja. Und dann habt ihr den Alltag begleitet,
fotografisch. Genau.
Vom Zähneputzen bis zum Zähneputzen.
Beim morgendlichen Aufstehen, morgens um 4 ging es los. Oh, müssen wir jetzt wirklich raus? Ja, wir müssen raus.
4 Uhr?
Ja.
Was macht man im Waisenheim um 4 Uhr, außer
man
aufstehen?
Man steht mit auf und bereitet sich vor, dass wenn die aufstehen, dass man da steht mit der Kamera. Manchmal war es auch 5. Also irgendwann ging dann auch das Licht, ne? Die stehen auf, die machen dann auch irgendwas, dann ist der Sonnenaufgang da. Und mittags legt man sich dann meistens wieder schlafen, weil irgendwann muss man ja schlafen. Und abends begleitet man die, bis sie wieder schlafen gehen.
Du hast gerade schon gesagt, es gab irgendwann auch den Moment, wo du das erste Mal Nein gesagt hast und irgendwann hast du aufgehört, in diese Gebiete zu fahren, die doch nicht schwierig, sondern wirklich gefährlich sind. Und das hat mit der Geburt deines Sohnes zu tun. Mhm. Der ist jetzt 12?
13.
Das war der Auslöser?
Ja. Also, ja. Du kannst mit so einem Kind, hast du auf einmal eine andere Verantwortung. Und was wäre, wenn ich nicht mehr bin? So, das geht dir dann durch den Kopf durch. Du kannst einfach nicht mehr diese Risiken eingehen. Und die Risiken werden dir auf einmal bewusst. Das waren die vorher nicht. Das war ja egal. Und ich habe dann 2015, da war er schon ein bisschen älter, aber da war ich zum letzten Mal in Afghanistan und habe gemerkt, dass wir das ganze Geld, was wir da verdient haben, haben wir in Sicherheitsvorkehrungen gesteckt. Wir hatten einen gepanzerten Wagen, einen Bodyguard, ein Safehouse und es war einfach alles irrsinnig teuer.
Du hast selbst für deine Sicherheit gesorgt und das war kostspielig.
Ja.
Und das war der Moment, wo du gesagt hast, dass die Zeit ist vielleicht vorbei.
Ja. Und das
war das schwer.
Du hast ein mulmiges Gefühl auch dabei. So, du hast auf einmal entwickelst du Angst, die ich vorher nicht hatte.
Ach. Ja. Da kam sie dann das erste Mal so am helllichten Tage. Mhm. Fiel dir das schwer, diesem Kribbeln lebwohl zu sagen?
Ja. Definitiv. Also ich wollte ja gerne wirklich viel, viel mehr erreichen. Das habe ich nicht, aber ich habe ja noch ein bisschen Zeit. Man will ja auch Dinge verändern und man will diese Geschichten erzählen. Und es gibt so viele von diesen Geschichten. Und wenn ich mir heute die Nachrichten angucke, was ich nur noch selten mache, dann denke ich so, haben die nicht wirklich was zu sagen? Wo bleiben denn die ganzen Reportagen? Die sind so, so selten geworden. Und es gibt immer mehr Geschichten auf dieser Welt. Das fehlt mir. Also da gibt es noch ganz viel zu tun.
Mhm. Wie lange hast du es jetzt insgesamt gemacht, dass du wirklich in solchen Gebieten warst?
10 Jahre. Und dieses Aufhören damit, das fiel mir eigentlich, schwer, aber auf der anderen Seite auch wieder nicht, weil ich tolle Menschen um mich rum hatte, die geguckt haben, dass ich weiterarbeiten kann in so einer Art und Weise. Also ich bin weiter viel gereist und habe mich dann auf das Gesundheitssystem gestürzt oder auf Medizinreportagen in sicheren Gebieten.
Das heißt, du warst spannend. Du warst schon noch unterwegs.
Ja.
Na klar, es ist dein Beruf.
Ja.
Das ist er ja bis heute. Aus diesen 10 Jahren gibt es ein Bild, wo du sagst, das ist das radikale Bild aus meinem Jahrzehnt?
Ja, aber es haben andere dazu gemacht. Das ist eine Burg im Jemen, eine Burg, eine Stadt, die auf den Felsen gehauen ist. Und das ist einfach morgens, weiß ich nicht, bei Sonnenaufgang ist das entstanden. Da bin ich da irgendwie um diese Steine rumgekraxelt. Und es ist einfach so wunderschön. Und der Ort, mit dem verbinde ich auch so viel. Das ist so eine Ruhe dort. So. Und eine Kunst, so ein Gebäude auf so einen Berg zu hauen. Und ich weiß ganz genau, wie wir abends da saßen. Und dann ruft einer zur nächsten Burg auf dem nächsten Berg und das war ihre Post. So, den haben die alle sich unterhalten. Und dann hören die auf und bereiten sich für den nächsten Tag vor und dann hörst du dieses Klatschen, wenn die den Teig zubereiten, die Frauen, für den nächsten Morgen. Und dann klatscht und hallt das überall in diesen Bergen. Das ist so gigantisch. Also so eine schöne Emotion. Und da war irgendwie die Welt noch in Ordnung, auch im Jemen damals. Und der Jemen war immer so ein Ruhepol für mich. Ich war unglaublich gerne da.
Interessant ist, dass ich dich nach dem Bild gefragt habe und du beschreibst die Szene rund ums Bild. Mhm. Aber du hast das Bild gemacht und offensichtlich ist es ein besonderes Bild. Mhm. War das der Plan, ein besonderes Bild zu machen oder ist es durch Zufall eins geworden?
Na, ich habe ja überall Bilder gemacht. Aber wenn du morgens um 4 loskraxelst, ist das Überwindung. Ich stehe nicht so gerne früh auf.
Du bist schon wirklich früh aufgestanden, um ein Bild zu machen. Du hattest schon einen Plan, einen Fotoplan.
Ja. Mhm. Und das Bild ist auch wirklich schön geworden. Und dann gab es Leute, die dieses Bild auch sehr schön fanden und das so ein bisschen in den Mittelpunkt gerückt haben.
Deine Bilder sind ja tatsächlich, oder deine Arbeiten wurden ja auch tatsächlich prämiert und ausgezeichnet. Mhm. Und nicht nur einmal. Mhm. Welcher Preis ist dir der liebste? Oder welche Auszeichnung?
Puh. Weiß ich nicht. Kann ich nicht sagen.
Sind diese Preise eigentlich mit Geld verbunden oder ist es nur eine Ehre?
Nee, die meisten sind nur eine Ehre. Also das war früher, glaube ich, üblicher mit Geld, mittlerweile nicht mehr so. Das sind Ehrenauszeichnungen. Ich finde das ein bisschen, ich finde das überbewertet, diese ganze Preisgeschichte. Es ist wichtig, um den Namen aufrecht zu erhalten, aber ich gucke, dass ich einmal im Jahr irgendwo mitmache und dann reicht mir das auch. Kann ich das in meine Vita schreiben und dann reicht das.
Irgendwo mitzumachen ist das eine, dann aber auch was zu gewinnen oder zumindest eine Nennung zu erfahren, ist ja nochmal was anderes. Mhm. Das heißt, du machst einmal im Jahr mit und in der Regel kommt da auch was bei raus?
Mhm. Ja.
Cool. Weißt du, wie viele Bilder du in diesen 10 Jahren gemacht hast?
Nein.
Könntest du es abschätzen?
Ich habe 10 Festplatten. Weiß ich nicht, kann man bestimmt ausrechnen.
Ja, kommt auf die Größe der Platte an, dann kann man es vielleicht ausrechnen. Also das werden ja...
Ich weiß es nicht, nein.
Hunderttausende sein.
Ja, es waren ja nicht nur so eine Projekte, es sind ja auch die ganz normalen Jobs, da geht das, da rattert das ja durch.
Und dazu kommen wir nämlich dann jetzt. Das heißt, diese 10 Jahre waren die 10 Jahre. Während der 10 Jahre hast du aber auch schon natürlich, als du dann wieder zurück warst, und du warst ja auch zwischendurch mal hier.
Ja.
Du hast ja weitergearbeitet. Du hast nicht nur in Krisengebieten gearbeitet, sondern du hast auch hier gearbeitet und warst, wenn man so will, freie Fotografin. Auch in einer Agentur. Warst du Mitbegründerin der Agentur?
Ja.
Was waren das für Aufgaben?
Das war viel Medizin, Porträt, Industrie, ja, Events auch.
Also ich würde sagen, so Standardaufgaben eines Fotografen in Deutschland. Hm? Wie hat denn dich die Arbeit im Krisengebiet, wo es drunter und drüber geht und der Moment gefragt ist, so beeinflusst bei deiner Arbeit, die dann hier stattfindet, in dem Umfeld, das alles andere als gefährlich ist?
Der Moment ist genauso gefragt. Also du musst schon da ganz schön rumsuchen, um dann auch schöne Bilder zu kriegen. Vor allen Dingen in einem Umfeld, was du ja gewohnt bist, finde ich es schwieriger, ein schönes Bild zu machen, als irgendwo was, wo du einen schönen Wüstenhintergrund hast, zum Beispiel. Oder ein verfallenes Haus mit ganz vielen Schusslöchern. Natürlich ist das Bild wesentlich einfacher zu bekommen. Aber ansonsten, ich meine, auch ein Krankenhausalltag ist eine Krisensituation. Ne? Das geht da drunter und drüber. Und du musst gucken, dass du schnell irgendwie an deine Bilder kommst und nicht jeder versteht, was du machen möchtest. Du bist immer wieder am Kommunizieren, am Machen und Suchen und Überzeugen. Und auch mit dem Job Geld zu verdienen, ist nicht immer einfach. Mhm. In der Reportage erst recht gar nicht. Das war auch einer der Punkte, wo ich dachte, es geht nicht. Also ich habe viele Sachen selber finanziert und mein Geld dann hier verdient. Ich dachte aber, Hauptsache, ich kann meine Geschichten erzählen.
Das eine ist, dass man ausgezeichnet wird. Das andere ist, dass man Ausstellungen macht. Ich habe dich ja am Eingang gefragt, lieber Ausstellungen besuchen oder lieber eine Ausstellung selber machen. Mhm. Du hast international ausgestellt in Frankfurt, Dresden, New York, Hamburg, Kabul, Lagos. Welche Ausstellung hat dich am stärksten berührt?
Ich fand die Lagos-Ausstellung toll. Die haben die draußen gemacht, auf den Straßen. Die haben riesengroße Plan bedruckt mit den Bildern. Und dann gab es zum Beispiel so einen Kreisel, so einen Autokreisverkehr. Und dieser Kreisverkehr war dann von innen bepflastert mit den Bildern.
Mit deinen Bildern?
Da waren verschiedene. Hm?
Was waren das für Bilder?
Afrika-Bilder.
Afrika ist groß. Was sind das für Bilder?
Boah, ich weiß gar nicht, was wir da ausgestellt hatten. Wirklich, das waren verschiedene Afrika-Bilder. Es kann sein, dass es Äthiopien war, wahrscheinlich, ja.
Du hast dich ja auch für ein äthiopisches Fladenbrot entschieden bei der Frage Sauerkraut mit Klößen oder dieses äthiopische Brot. Äthiopien war besonders, oder?
Äthiopien ging über 3 Jahre. Und es war besonders, weil es nicht viele Leute gab, die über den Genozid dort berichtet haben. Es gab insgesamt 3 Journalistenteams, die jemals in der Region waren. Und es war auch eine meiner längsten und intensivsten Arbeiten, weil ich mit den Menschen selber zu tun hatte. Ich habe mich am Anfang gefragt, ob mich so eine Sachen schocken, Blut und Tote und sowas alles. Und ich denke so, nee, die Sachen sind es nicht, sondern das, was mich wirklich mitnimmt, sind die Angehörigen, die Opfer, die leben. Also das, was bleibt. Es gab eine Szene im Tsunami, die fand ich so schlimm, da habe ich geheult. Ich stand davor, habe das Foto gemacht und habe geheult. Die haben die vermissten Bilder in so Tafeln aufgehangen und dann gab es einen kleinen Jungen, der ist durch diese Bilder gegangen und hat seine Familie gesucht. Und du hast diese Verzweiflung in diesem Kind gesehen und das fand ich so schlimm, das bringt mich immer noch zum Heulen. Mhm. Und warum Äthiopien jetzt so besonders war, weil ich da sehr viel auch eben mit diesen Opfern zu tun hatte. Wir haben die Interviews mit Frauen geführt, die dort massenhaft vergewaltigt wurden, die gequält wurden. Es ist mir unbegreiflich, wie man so brutal zu Menschen sein kann. Und wenn diese Frauen dann überleben und dir ins Gesicht schauen und du siehst dort kein Leben mehr, dann finde ich das ganz schlimm. Und deshalb finde ich diese Geschichte am bewegendsten. Warum müssen die Frauen so leiden? Warum ist Vergewaltigung ein Kriegsmittel? Und das waren Geschichten, über die hat hier in Deutschland keiner berichtet. Und dann kriegst du zu hören, wen interessiert schon Afrika? Das finde ich schlimm.
Hast du jemals mit jemandem intensiv darüber gesprochen, mit einem Therapeuten über die Erlebnisse?
Nein, habe ich nicht, nee. Aber ich habe mit vielen Menschen über die Sachen gesprochen. Ich glaube, dass Reden generell ein sehr gutes therapeutisches Mittel ist.
Also wenn du solche Momente erlebst, wie du sie gerade beschrieben hast, diese verzweifelnden, endzeitstimmungsmäßigen Situationen, insbesondere jetzt der Frauen, die du so geschildert hast, und dann fotografierst du für einen großen Chemiekonzern in Deutschland, der dann irgendwie auf Details achtet, wo man sich denkt, Junge, das ist doch irgendwie strange und so eine verdrehte Welt, wo man auf einmal auf Dinge achtet, die vielleicht mit meinen Erfahrungen vor einem Jahr oder vor einem halben Jahr so überhaupt gar nicht zusammenpassen, diese unterschiedlichen Welten zu vereinen. Ist das nicht furchtbar schwer?
Na, viele Sachen verlieren ihre Wichtigkeit, ihre Bedeutung. Klar. Also, aber das heißt ja nicht, dass man seine Arbeit deshalb, dass die bedeutungsloser ist oder dass man die deshalb schlechter macht, weil es nicht wichtig ist. Das nicht. Das ist ja dann eher so ein Gefummel. Das ist eine ganz andere Herangehensweise. Wenn du Werbung machst, ist es eher so ein Bauen von Dingen. Und du kannst natürlich die Erfahrung aus der Reportage damit einfließen lassen, um diese gebaute Welt lebendiger werden zu lassen. Also ich finde diese Kombination ganz schön. Und der Unterschied zwischen Reportage im Ausland und sterbenden Menschen und einem Pharmakonzern, der ist da. Aber beides hat seine Bedeutung. Ich mache ganz, ganz viel Radiologiebilder. Ich habe unglaublich viele Krankenhäuser gesehen und Abläufe und ich kann mich da sehr gut bewegen frei. Also den müssen mir da niemand mehr an die Hand geben. Und ich weiß, auch diese Bilder haben eine große Bedeutung, weil das, was die tun, diese Pharmakonzerne, ist, die arbeiten daran, diagnostische Hilfsmittel zu entwickeln, um Krankheiten früher zu erkennen. Das finde ich unglaublich wichtig. Insofern ist es nicht ähnlich sogar.
2023 und 2025 hast du im Libanon gearbeitet. Mhm. Das ist ja noch ein ziemlich aktuelles Thema. Wann denn 2025? Das heißt, du kommst gerade erst wieder?
Wann war das? Im Frühjahr war das. Ja, im Februar.
Was war das für ein Thema? Wer hat dich da hingeschickt?
Ich saß bei Freunden am Lagerfeuer. Und dann,
in Deutschland?
In Deutschland, in der Eifel, ja.
Ist ja durchaus wichtig, ne, wenn die Aufträge vergeben werden. Wo bist du gerade?
Und dann setzte sich ein Bekannter neben mich und erzählte mir von seiner kleinen NGO. Er selber ist Libanese und die haben sich mehrere Libanesen zusammengeschlossen und gesagt, wir müssen unseren Leuten helfen. Die kommen alle irgendwie aus der Region Tripoli und Tripoli ist eine der ärmsten Metropolen am Mittelmeer. Und die haben gesagt, wir brauchen eine gute Idee und das haben sie tatsächlich gefunden und das sind so kleine Solarpanels mit Batterie und kleinen Lichtern und haben dafür Spendengelder gesammelt und angefangen, die dorthin zu liefern. Da habe ich gesagt, das ist eine großartige Idee, da mache ich mit, ich komme mit, ich dokumentiere das. Und das habe ich dann auch einfach gemacht und das war 2023 das erste Mal und seitdem haben die mit so einem kleinen Ding über 3000 Familien erreicht und eine unglaubliche Strahlwirkung damit auch. Also es ist so beeindruckend, wie wichtig Energie ist, also auch in der armen Bevölkerung. Da geht es nicht um, haben die genug Weizen, haben die genug Reis, können die sich ernähren, sondern es geht eben auch um dieses Grundbedürfnis Energie und um Würde. Also da war zum Beispiel eine alte Frau, die hat so ein Solarpack bekommen von der NGO und die hat gesagt, ihr habt mir meine Würde wieder zurückgegeben. Sie musste immer mit ihrem Handy zum Gemüsehändler laufen, sich da eine Stunde hinsetzen und es ein bisschen laden und einfach immer um Energie betteln. Und jetzt kann die Frau das selber laden. So eine Sachen. Oder die Kinder, die Schulkinder, die sind ja unglaublich lernbegierig, weil sie wissen, ganz anders als unsere Kinder hier, wenn sie was lernen, nur dann haben sie eine Chance, aus diesem Moloch rauszukommen. Dann können sie was aus ihrem Leben machen.
Wie nutzen die Solaranlage?
In Form von Licht. Also die können dann auf einmal abends in ihren oder in den dunklen Buden oder manchmal hausen die in irgendwelchen Kellergewölben, wo du denkst, wie kann man hier sich überhaupt aufhalten? Wie kann man da leben? Wie kann man da Kinder großziehen? Das ist krass.
Es gibt offensichtlich keinen Strom in den Häusern, kein fließendes Wasser. Das klingt sehr archaisch.
Doch, das gibt es, aber durch die ganze Korruption im Libanon ist gerade so der Energiesektor sehr schwierig geworden. Es gibt staatliche Energie für unglaublich viel Geld, aber dann auch nur ein paar Stunden am Tag, wenn überhaupt. Und ansonsten kann man das privat zukaufen und das kann sich kaum einer leisten. Also selbst die Mittelschicht ist dort wirklich ruiniert worden.
Was konnten deine Bilder ausrichten, die du da gemacht hast?
Ich hoffe, dass sie dazu beitragen, die Situation zu beschreiben, um damit wieder mehr Spendengelder einzusammeln.
In Deutschland?
In Deutschland oder auch in Frankreich oder wieder neue Packs darunter liefern zu können.
Das heißt, mit den Bildern, die du gemacht hast, wird im Grunde Marketing betrieben, um diese NGO weiter finanziell so zu unterstützen, dass sie ihre Aufgabe erfüllen kann.
Ja, wenn du, also warum solltest du Geld geben, wenn du nicht denkst, oh mein Gott, da muss ich was tun. Also da, und dafür muss man das erstmal beschreiben, was da unten passiert.
Du hattest das gerade schon so im Eingang und noch mittendrin erklärt, wie wichtig dir auch die Perspektive der Frauen oder auf die Frauen ist, sowohl was die Fotografinnen betrifft, als auch was Frauen in Krisengebieten zum Beispiel betrifft. Zweifelsohne bist du auch eine Frau und du bist eine Mutter. Wie lässt sich jetzt dieser Job miteinander vereinen? Also Mutter alleinerziehend, ein Sohn, Fotografin, die immer noch unterwegs ist, denn du warst ja jetzt im Frühjahr sogar noch im Libanon. Wie funktioniert sowas?
Ich habe ein unglaublich tolles, starkes Umfeld, die mich alle unterstützen, in jeder Hinsicht. Meine Eltern passen auch auf, immer wenn irgendwas ansteht, da passen meine Eltern auf. Das ist großartig und ohne das könnte ich das nicht machen. Und mein Sohn ist, glaube ich, langsam auch ein bisschen stolz auf mich. Das wäre schön, weil Mama ist ja in der Regel doof, aber ich glaube, er ist auch stolz auf mich. Und das ist schön, das Gefühl.
Kennt er deine Bilder?
Ja. Also er guckt mir manchmal über die Schulter oder kriegt ein bisschen was mit, aber er kennt es jetzt nicht so bewusst. Also dafür ist er noch ein bisschen zu jung, dass er sich hinsetzt und die Sachen wirklich anguckt.
Bist du mit ihm schon mal dahin gefahren oder dahin geflogen, wo du schon mal beruflich warst?
Nein, noch nicht. Ich habe ihn aber diesen Sommer einmal mitgenommen jetzt. Ich habe gesagt, ich finde das wichtig, dass Kinder reisen und dass Kinder eine andere Kultur kennenlernen. Und habe ihm so ein bisschen den Buddhismus gezeigt.
Wo war
also nicht übertrieben, aus Sri Lanka. Nicht übertrieben jetzt, aber so, dass er was mitbekommen kann. So, da gibt es was anderes und es gibt andere Lebensumstände.
Dein Beruf ist es zu fotografieren. Das heißt, du hast die Kamera bei allen Projekten, bei allen Einsätzen natürlich dabei. Mhm. Welche hast du heute dabei? Also mein nicht Handy. Heute, aber heutzutage.
Ach so, heute habe ich mein Handy dabei. Die sind gut. Das benutze ich auch häufiger, wenn für Greenpeace irgendwas ansteht, dann benutze ich mein Handy, weil die Sachen ja sofort brauchen.
Mhm.
Und sonst habe ich die Canon dabei oder die Fuji-Ausrüstung.
Fuji APS-C oder Mittelformat?
Nee, APS-C.
Mhm. Und welche Canon?
Boah, ich glaube, das ist im Moment ist es eine R6 und eine 5 irgendwas. Aber das ist fast so egal geworden. Mhm. Die sind alle richtig gut.
Tatsächlich durch die Bank, welche Mond ist es ernsthaft egal, ne?
Es ging auch früher nicht immer um die Technik, sondern um das Auge. Du musst sehen lernen und dann kannst du Bilder machen. Und dann ist es egal, ob ein Bild, hat Cartier-Bresson schon gesagt, das Bild muss nicht scharf sein, um ein gutes Bild zu sein. Es kann auch unscharf sein. Insofern ist die Technik bei mir auf jeden Fall zweitrangig.
Bei deinen Kunden auch?
Nee.
Also musst du sie doch berücksichtigen.
Ja, aber da habe ich ja meistens tolle Leute um mich rum, die können das. Das ist
aber
sehr gut.
Aber du musst schon fotografieren. Das heißt, du hältst den Apparat und du wählst den Bildausschnitt und vor allem den Moment.
Ich kann schon mit der Technik umgehen, aber sie bedeutet mir nicht so viel wie anderen.
Mhm. Du hast am Anfang gesagt, dass dir diese 100% eigentlich ziemlich wichtig sind.
Mhm.
Weil das, also es ging einfach nicht weniger. Du musstest einfach Vollgas geben und da reichten die 80% nicht. Ist das immer noch so oder hast du jetzt gelernt, vielleicht auch im Zuge der Reifung, dass manchmal auch die 80% irgendwie völlig in Ordnung sind?
Ich habe einen ganz tollen Auftraggeber gehabt und der hat immer gesagt, Britta, wir wollen deine 100% nicht, wir bezahlen auch deine 100% nicht, gib uns doch bitte deine 80%. Ich musste das lernen und es ist auch in Ordnung jetzt. Viele Sachen sind auch gar nicht so wichtig. Ich glaube, in dem Moment, wo die Dinge wirklich wichtig werden, da macht man automatisch die 100% oder mehr. Weil man ja was erreichen will.
Naja, Leidenschaft sprüht nach wie vor aus jeder Pore. Das heißt, es gibt wahrscheinlich nur wenig Projekte, wo du sagst, ja, jetzt mache ich ein bisschen weniger. Also es klingt immer noch nach, eigentlich machst du meistens immer noch das volle Programm.
Eigentlich immer ein
bisschen mehr, ja. Gibt es ein Projekt, das du unbedingt noch verwirklichen willst?
Es gibt ganz viele Sachen, die ich noch machen möchte. Ich möchte auf jeden Fall wieder irgendwann losziehen und einfach der Geschichte folgen. Also, dass ich nicht einen Termindruck im Hintergrund habe, wo ich sage, ich muss jetzt nach Hause, ich muss jetzt wieder arbeiten, ich muss mich um mein Kind kümmern. Sondern einfach, dass ich wieder losziehen kann und bestimmten Geschichten folgen kann, ohne so einen Druck dahinter. Sowas wird nicht mehr bezahlt. Das muss man sich leisten können und ich hoffe, dass ich das irgendwann kann. Weil nur dann werden die Sachen auch wirklich gut.
Es wird nicht mehr alles bezahlt in der Fotografie. Ja. Da hat sich, glaube ich, sowohl mit Corona einiges getan, du hast es schon geschildert, dass da einfach viel passiert ist und möglicherweise die Smartphone-Fotografie noch weiter nach vorne gekommen ist, nach dem Motto, das können wir auch eben selbst. Und dazu kommt natürlich das Thema auch KI. Welche Rolle spielt KI für dich heute schon und was glaubst du, wohin es führt?
Also wir in unserer Agentur benutzen KI sehr intensiv. Ich finde das nicht so beängstigend wie viele Kollegen. Ich finde das eher sogar ein bisschen hervorragend, weil es dir den Arbeitsalltag erleichtert. Im ChatGPT durch Schrift, Text und so sowieso. Aber auch was die ganzen Bildprogramme angeht. Wir haben jetzt die ersten 3 KI-Filme produziert. Das macht totalen Spaß.
Was heißt das, ihr habt einen KI-Film produziert?
Das heißt, dass wir ein Konzept erstellen und daraufhin dann Bilder mit KI-Programmen kreieren und die animieren, dass sie sich bewegen. Sowas wurde früher oder wird immer noch sehr aufwendig durch CGI gemacht. Das ist aber ein sehr teures Feld. Das können sich nur wirklich große Firmen leisten, wenn die damit Werbung machen wollen. Der Mittelstand hat da keinen Zugang zu. Das ist einfach viel zu teuer. Jetzt kann der Mittelstand das nutzen. Das hat auch einige Nachteile. Im Moment ist es noch nicht reproduzierbar und es ist viel Zufallsprinzip. Aber ich glaube, dass es den Kundenstamm eher erweitert als einschränkt. Weil man viel mehr Spielmöglichkeiten hat mit werblichen Bildern.
Wie nutzt du KI in der Fotografie?
Naja, zum Aufbessern von Bildern. Ich meine, die laufen ja schon im Hintergrund, ohne dass man es mitbekommt.
Beim Handy sowieso, da funktioniert ja. Ja,
sowieso, aber auch Adobe hat ja KI-Software im Hintergrund laufen.
Mhm. Das heißt, KI macht dir keine Angst, was deinen Job betrifft.
KI ändert den Job mal wieder, aber das gab es auch, als die digitale Fotografie auf einmal kam oder als alle Fotografen anfingen zu filmen, weil die Kameras auf einmal filmen können. Es vollzieht sich immer ein Wandel. Und wir sind nun mal nicht statisch. Man kann mitgehen und sich verändern, man kann sich aber auch für was anderes entscheiden. Also ich habe ja immer die Möglichkeit, ja oder nein zu sagen.
Fotografiert dein Sohn eigentlich auch?
Nein. Tut er nicht. Er sagt, Mama, mach doch die Bilder. Was soll ich denn hier noch fotografieren?
Hat er auch recht. Macht die Mama denn die Bilder?
Ja, die macht die Bilder.
Als ihr auf Sri Lanka wart, hast du ein Fotoapparat mitgenommen oder mit dem Handy fotografiert?
Nee, ich habe beides gemacht. Aber ich habe tatsächlich auch wirklich fotografiert für Umgebungsbilder, Naturbilder, Tierbilder.
Im Auftrag oder für dich?
Nee, für mich, weil ich die versuche immer hinterher zu verwerten dann. Ja. Also es war so eine gemischte Sache.
Du bist zu diesem Podcast jetzt aus Berlin gekommen. Ich glaube, du hast sowieso irgendeinen Termin hier gehabt oder was war's?
Ich muss mein Kind abholen.
Ach so, wie praktisch. Was war das letzte Projekt? Also was hast du quasi vergangene Woche gemacht?
Ich habe am Donnerstag die Zahnarztpraxis meines Zahnarztes fotografiert.
Wie schön.
Ja, das hat er sehr hübsch eingerichtet. Das kann man mal fotografieren.
Du hast auch demnächst ein großes Filmprojekt, das noch nicht ganz spruchreif ist, aber es ist ein ziemlich großes.
Ja.
Kannst du dazu schon irgendwas sagen?
Es wird das wird mein erster Porträt-Dokumentarfilm. Und da ist jetzt der Zuschlag zugekommen, was ich super finde. Es geht um einen unglaublich spannenden Menschen, der jetzt in Rente geht und viel in seinem Leben erreicht hat und als Politiker ist er, glaube ich, am bekanntesten geworden.
Also eine Person des öffentlichen Lebens.
Ja.
Man kennt ihn.
Ja, ich denke schon, dass man ihn kennt. Jetzt ist vielleicht nicht erste Reihe, aber zweite Reihe mit Sicherheit.
Wer hat das beauftragt?
Okay.
Läuft es dann im Fernsehen oder läuft es über die sozialen Medien? Weißt du das schon?
Das weiß ich noch nicht, nein.
Okay.
Das wird wahrscheinlich ein 30-Minuten-Format werden, wie sie. Mal gucken, dass man das dann irgendwo unterbringt, ja.
Du hast dein Handy immer dabei und hast gerade auch schon gesagt, auch damit fotografiert man viel.
Mhm.
Oder nicht man, du.
Mhm.
Was war das letzte Foto, wo du sagst, das war ein interessantes Motiv oder ein interessanter Augenblick? Du könntest reingucken.
Oh, wir haben auf Sri Lanka einen Leoparden gesehen.
Wann warst du auf Sri Lanka?
Vor 2 Wochen.
Das ist tatsächlich nah.
Ja. Und wir haben den ganzen Tag gesucht und nicht gefunden. Und als wir nach Hause fahren wollten und ich die Kamera schon weggepackt habe, das ist etwas, was man nie tun sollte und ich mache diese Fehler immer wieder. Ich hatte die Kamera weggepackt und da taucht der Leopard auf. Da bleibt nur noch das Handy.
Wie ist das Foto geworden?
Okay.
Hoch- oder Querformat?
Querformat.
Selbstverständlich.
Ich finde Hochformate schrecklich.
Ich auch.
Und beim Film erst recht. Ich finde das super, wenn man Porträts macht und man versucht, Personen ikonisch darzustellen. Aber ansonsten sind Sehgewohnheiten einfach mal im Querformat. Meine Augen sind ja auch nicht übereinander.
Ich danke dir für dieses Gespräch. Es hat mir wirklich viel Spaß gemacht. Danke.
Sehr gern.
Hat euch diese Episode gefallen? Wenn ja, freuen wir uns über ein Abo. Und wenn ihr uns nicht mehr verpassen wollt, folgt uns einfach und hört euch auch unsere anderen Folgen an mit wirklich spannenden Gästen, die über sich und über ihre zusätzlichen 20% sprechen.